Dieser Mutmacher-Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Manchmal braucht es im Leben ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Courage und oft auch ein bisschen Gelassenheit. Mit Nimm's einfach Zürich spricht Zürich an, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Leben zu leben und sich auf die wichtigen Momente zu konzentrieren. Dabei ist mentale Gesundheit besonders wichtig. Darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind die ersten Schritte zur Bewältigung von mentalen Herausforderungen. Dann gelingt es Betroffenen auch leichter, Mut und Gelassenheit zu zeigen. Dafür Verständnis zu schaffen und Betroffenen Mut zu machen, ist Teil des sozialen Engagements von Zürich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge erzählt Ellie über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming und welche Narben das bei ihr hinterlassen hat. Wenn es euch oder jemanden in eurem Umfeld psychisch gerade nicht so gut geht, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
Hallo, mein Name ist Ellie. Ich weiß, wie es ist, für mein Gewicht verurteilt zu werden. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, kommen mir ganz, ganz viele Bilder hoch oder auch Emotionen eben. Ich war schon damals einfach eine sehr emotionale kleine Person, die alles um sich herum gefühlt hat. Und es war, glaube ich, nicht immer leicht für mich als Kind. Also ich bin per se nicht bei meinen Eltern die meiste Zeit aufgewachsen, so zwischen meinem 6. Monat und meinem 6. Lebensjahr, weil meine Eltern eigentlich aus Polen eingewandert sind sozusagen. Das heißt, Arbeiterfamilie hierher gekommen. Und es gab einfach keine familiären Strukturen, die einfach geholfen haben. Und rechtlich haben sich meine Eltern damals einfach noch nicht ausgekannt, also was auch meiner Mutter sozusagen, was sie hätte machen können. Und das heißt, sie haben mich leider in so einer Art Internat abgegeben. Und das war für mich eine Zeit, an die ich mich sehr erinnere bis heute, aber einfach, weil sie auch extreme emotionale Peaks hatte. Das heißt eben Verlustängste, die Trennung von den Eltern, die einfach wöchentlich stattgefunden hat. Also ich habe meistens einen Tag oder zwei Tage bei meinen Eltern verbracht und der Rest war halt in diesem Internat. Und das macht einfach auch schon sehr viel aus, wie man aufwächst und mit welchen, sage ich mal, Ängsten man dann halt auch zu kämpfen hat. Für mich war dann einfach auch schon in dieser Zeit Essen so eine ganz emotionale Sache. Das heißt, emotionales Essen ist etwas, was mich echt, seit ich denken kann, begleitet hat. Und sich dann einfach auch in den Jugendjahren sehr manifestiert hat, könnte ich fast sagen. Und wenn ich mich so daran erinnere, es gibt so Einzelheiten, die vielleicht schön waren oder gut waren, aber vorherrschend sind trotzdem diese eher traurigen Gedanken, sage ich mal, dieses Alleinsein oder dieses Einsamsein, auch wenn du eben in einer Gruppe bist, weil du einfach diese, sage ich mal, Liebe von den Personen, die dir am nächsten stehen, einfach nicht erfahren hast. Das wirkt sich natürlich eigentlich dein ganzes Leben irgendwo aus, bis du lernst, damit umzugehen und das zu verarbeiten. Aber das hat auch sehr lange gedauert. Es gibt so Situationen, an die ich mich eben bis heute erinnere. Das ist zum Beispiel Fasching, wo ich auch als kleines Kind einfach schon gemerkt habe, dass mein Körper nicht dem entspricht, was die Norm ist. Das fing einfach schon damit an, dass auch zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube ich 4 Jahre alt war, einfach keine Kleidung per se gefunden wurde, was ich heutzutage, glaube ich, nicht glauben kann. Also es wurde einfach so kommuniziert. Und das heißt auch, Beschämungen, was meinen Körper angeht, haben sehr, sehr früh angefangen. Das sind so Bruchstücke an Erinnerungen, die halt auch oft mit Fotos zusammenhängen und mit Geschichten, wo dann klar wird, dass einfach auch schon zu diesen Zeitpunkten sehr viel über meinen Körper kommentiert wurde und auch schon Diäten immer wieder Thema waren. Und das ist halt einfach schon so früh, dass es jeden Gedanken oder jede Verhaltensweise dann eigentlich schon beeinflusst. Also auch schon, wenn es um Bewegung gegangen ist. Also wie ich empfunden wurde, wenn es Gruppenspiele gab oder welchen Platz ich hatte, wenn es Gruppenspiele gab etc. Und ich meine, retrospektiv gesehen, wenn ich mir heute diese Bilder anschaue, denke ich mir, dieser Körper war total normal. Also es gab nichts daran auszusetzen. Das Selbstbild, was ich aber schon in diesem Kindesalter hatte, war aber schon ein ganz anderes. Das heißt, das hat sich einfach schon zu diesem Zeitpunkt angefangen zu manifestieren. Dieses, du bist nicht gut, dein Körper ist nicht gut, so wie du ausschaust, ist nicht gut. Und das hat sich dann einfach immer verstärkt, also mit der Zeit. Ganz klar ist, auch wenn ich heute daran denke, ist einfach dieser Druck von außen, der einfach war. Also ich selbst habe mich auch, sage ich mal, bis ich 10 war, 12 vielleicht, gar nicht als falsch empfunden. Dadurch, dass es aber einfach so früh schon kommuniziert wurde und das immer wieder aus ganz, ganz vielen verschiedenen, sage ich mal, Perspektiven von außen, ist es etwas, was du dann auch irgendwann glaubst. Und das heißt, es ändert auch deine Wahrnehmung, es ändert deine Wahrnehmung von dir selbst und es verfälscht sie eigentlich auch. Erst heute mit sozusagen der Arbeit, die ich auch mental gemacht habe, kann ich diese Ereignisse oder diese Phasen in meinem Leben auch ganz anders sehen und kann auch diese Gedanken besser interpretieren, die ich zu diesen Zeitpunkten hatte. Und auch ganz klar sagen, per se habe ich mich nie als falsch empfunden zu der Zeit. Nur von den Schwestern dort zu hören, also es war ein katholisches Internat, du solltest halt weniger essen und das halt schon zum Frühstück. Wenn du aber das Gefühl hast, Hunger zu haben. Das heißt, du versuchst dich ja trotzdem schon zu regulieren. Und man muss sich das vorstellen, eben wenn man als Kind auch Hunger hat und dieses Bedürfnis, dann aber einfach aufhört zu essen in der Früh, weil man das schon gesagt bekommt. Natürlich hat das extreme Auswirkungen auch auf den ganzen Tag, auf auch dieses Hungergefühl, das man hat, was man ja die ganze Zeit mitnimmt. Und das hält man halt dann 2-3 Tage durch, aber dann geht's halt nicht mehr. Und dann fängt auch schon in diesem Alter an, dieses heimliche Essen. Dieses zu schauen, okay, wo kriege ich denn etwas, damit ich diese Nahrungsaufnahme auch habe. Es ist natürlich auch, weil andere Kinder das ja mitbekommen, dann auch dieser Druck von den Gleichaltrigen, die sich das natürlich auch abschauen und das als richtig empfinden, dass auch die kommentieren oder anfangen, den Körper zu kommentieren. Es ist das natürlich auch von daheim, wenn die Eltern gesagt bekommen, das Kind ist so, wie es ist, nicht in Ordnung. Retrospektiv natürlich, meine Mama wollte ja nur das Beste für mich. Und ich weiß, dass sie mir per se nie was Schlechtes tun wollte damit. Und aus ihrer Angst hat sie natürlich auch Druck gemacht. Aber das heißt, bereits in diesem Alter haben sich ganz, ganz viele, sage ich mal, Gewohnheiten dann etabliert, die, und das meine ich auch ganz ernst, überhaupt zu diesem Gewicht geführt haben, das ich dann per se hatte. Also wenn das damals einfach nicht stattgefunden hat, sondern einfach akzeptiert worden wäre, dass ich halt nicht dieses ganz dünne Kind bin, sondern einfach das Kind, das halt ein bisschen pummeliger ist, dann wäre es auch nie so weit gekommen. Also da würde ich heute auch überhaupt nicht dastehen, wo ich heute bin. Andererseits würde es auch heißen, ich hätte nie das gemacht oder nie gestartet, was ich jetzt auch getan habe. Es ist aber lustig, weil ich mich noch ganz, ganz stark, wenn ich jetzt eben darüber rede, erinnern kann, dass ich mir dann als Jugendliche schon gedacht habe, warum habe ich diesen Körper? Was ist der Ziel dieses Körpers? Das kann es ja nicht sein. Sozusagen, ich habe schon als meine Achillesferse gesehen. Also egal, was ich getan habe, mein Körper war irgendwie immer mein Hindernis. Also immer das, was mir Sachen verwehrt, was Sachen nicht zulässt, was auch der Grund ist, warum ich so viel psychische Gewalt erfahren habe, weil das ist natürlich ein extremer Druck, den man die ganze Zeit hat, wenn der eigene Körper nonstop bewertet wird, egal wo du bist, ist das etwas, was nicht einfach an einem vorbeigeht. Also das, ich glaube, das ist auch die Awareness dazu, ist nicht gegeben oder viele denken sich halt nichts dabei. Und das heißt, auch in diesem Jugendalter hat sich halt immer die Frage gestellt, warum muss ich da jetzt durch? Warum ist mein Körper nicht genauso wie alle anderen? Warum schaffe ich das nicht? Wenn alle sagen, das ist so easy und ich kann ja meinen Körper ändern, nur wenn ich Willenskraft habe, warum funktioniert es dann nicht? Weil Willenskraft per se hatte ich immer sehr, sehr stark. Ich habe immer gewusst, was ich tun will, wohin ich will und habe Sachen umgesetzt. Und das war eben ein Teil meines Lebens, wo ich das Gefühl hatte, nonstop zu scheitern. Und ich habe einfach nicht gewusst, wieso. Und das macht halt einfach mit der eigenen Psyche sehr viel. Wenn ich jetzt auch heute arbeite oder eben auch mit Eltern Gespräche führe, ist es auch einfach so, dass ich immer wieder halt auch versuche, darauf hinzuweisen, dass wie man mit der Thematik umgeht, wie viel Raum man den gibt, das natürlich extreme Auswirkungen auf das Kind auch selbst hat. Das heißt, wenn der Zugang einfach auch ein anderer wird, kann man hier sehr viel abfangen und einfach anders mit dieser Thematik umgehen und das auch erarbeiten.
Ellie besucht uns für diese Aufnahme in der Redaktion. Sie ist ganz in Schwarz gekleidet, schwarze Converse, schwarze Sportleggings und ein schwarzer, dünner Strickpulli. Nur auf ihrem Kopf trägt sie eine fliederfarbene Haube. Trotz der dunklen Kleidung strahlt Ellie gleich vom ersten Moment an eine unglaubliche Herzlichkeit und Freude aus. Ihre dunklen, glatten Haare reichen ihr bis über die Schultern. Sie trägt heute weder Make-up noch viel Schmuck. Nur eine zarte Brille mit großen, runden Gläsern. Mit einem Kaffee in der Hand nehmen wir im Podcaststudio Platz. Auf dem Tisch platziert sie ihr Handy mit einem Tripod. Sie möchte das Gespräch für ihre Community auf Instagram aufnehmen. Vorsichtig lächelt sie in die Handykamera, dann beginnt Ellie ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die auch heute noch viele Emotionen in ihr hochbringt.
Nach dem Internat, also mit 6 in der Schule, ist es ja dann nicht anders gegangen. Da wurde es dann nur durch den Turnunterricht per se nochmal verschlimmert, weil dort auch einfach Sachen eingefordert wurden, die mir damals auch nicht leicht gefallen sind, muss man sagen. Und du wirst natürlich da auch wieder mit denen gemessen, denen es leicht fällt. Und das, ich glaube, das kennt jeder von uns im Umkreis, dass es den einen gibt, der extrem sportlich ist und den anderen, der es nicht ist. Und in dem Fall ist es dann aber auch einfach so, dass es keinen Zugang zur Bewegung gab oder kein Abholen, sondern entweder schaffst du das, was vorgegeben wird, und ich weiß nicht, jetzt über den Bock springen oder keine Ahnung was, und auf den Ringen irgendwie hochziehen, oder du schaffst es nicht und im Endeffekt heißt das einfach nur, du hast versagt. Aber es gab dort auch nicht, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, nicht dieses, okay, du kannst es nicht, dann wie können wir hinkommen, dass du es erlernst? Weil die Möglichkeit war da, aber die Zeit nicht wahrscheinlich auch. Weil ganz ehrlich, wenn du 24 Kinder in einer Klasse hast, müssen wir ehrlich sagen, sogar wenn es die Lehrerin gewollt hätte, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Und andererseits hast du halt da die ganze Zeit diesen Vergleich. Also wenn ich jetzt rückblickend an diese Umkleidungen denke, wo dann auf einmal mit, keine Ahnung, 15 anderen Mädchen in der Umkleide bist und da eh schon dieser Vergleich auch anfängt. Also wie schaust du aus und da dir eine einfach von der Seite einen Finger irgendwo reinpiekst und sagst, ma, das ist aber schön wackelig oder so. Es sind halt so Sachen, die bleiben einfach hängen. Und ich sag's auch heute, es ist eine Art von Gewalt, die einfach passiert und die einfach gesellschaftlich akzeptiert ist. Und das sollte es nicht sein, weil es einfach alles im Leben beeinflusst und vor allem auch eben diese mentale Gesundheit. Und vor allem auch in diesem Jugendalter, wo dann eben die ganzen Hormone auf und ab, sag ich mal, wandern, war das natürlich auch ganz, ganz stark, diese Hässlichkeit zu spüren. Also diese Hässlichkeit, die andere sozusagen in dir sehen, in deinem Körper. Das ist etwas, mit dem man sehr, sehr stark hadert. Also das war, glaube ich, sogar bis zu einem Punkt, wo ich mich erinnere, als sicher so, ich weiß nicht, so um die 15, 16, so wenn man dann vorm Spiegel steht und sich eigentlich denkt, am liebsten würde ich mir den Körper einfach nur abziehen. Also wenn ich meinen Körper sozusagen einfach ausziehen könnte wie irgendeinen Anzug. Und das wäre das beste Weihnachtsgeschenk gewesen ever. Aber das geht halt nicht. Du kannst den Körper nicht einfach ausziehen. Und was ich glaube, dann einfach so schlimm ist, dass egal, was du in dem Moment machst, egal, wo du hingehst, du bist dem einfach ausgesetzt. Du kannst das nicht verstecken, auch wenn du es versuchst. Ich meine, Jesus Christ, ich glaube, ganz viele, die sowas Ähnliches erlebt haben, können das auch wirklich gut nachvollziehen. Und es ist halt extrem schwer, jetzt sage ich mal, da einfach dann in die Welt rauszugehen und so zu tun, als wären wir alle gleich, weil das sind wir halt in dem Sinn nicht. Und alles, was außerhalb der Norm ist, also außerhalb dieser Schönheitsnorm, die einfach sehr stark auch von Medien mitgetragen wird, wenn du dieser Norm halt nicht entsprichst, aus unterschiedlichen Gründen, dann hast du einfach im Leben nicht genau dieselben Möglichkeiten. Also du musst einfach viel mehr Energie aufwenden. Du musst einfach auch eine dickere Haut haben sozusagen. Du musst dir auch viel mehr gefallen lassen. Und wenn du dir dann versuchst, halt Hilfe zu holen, auch im medizinischen Bereich, wo du dir denkst, okay, eigentlich bist du ja dort gut aufgehoben, weil es geht ja darum, um dich und deine Gesundheit und du willst ja was machen. Und dann kommt dir dort eigentlich auch ganz viel Bias entgegen. Auch dieses, naja, du bist selbst schuld daran, du willst ja nichts machen, du hast keine Selbstbeherrschung etc. Dann fühlst du dich manchmal extrem hilflos, weil du einfach nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und all diese Faktoren beeinflussen das Leben dann einfach auch extrem und auch deine schulische Leistung und auch deinen Werdegang im Beruf. Da einfach rauszukommen und zu sagen, hey, es reicht, ich trete jetzt sozusagen für mich ein und ich sage auch, wenn Grenzen überschritten werden, das muss man sich erstens mal trauen und, sage ich mal, als Jugendliche oder als junges Kind ist das nicht der Fall. Da bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass Erwachsene um mich herum mir helfen, sozusagen auch diese Grenzen zu ziehen, wenn ich es selber noch nicht in der Lage bin. Und es gab Gott sei Dank ein paar Lehrer, die mich gesehen haben, ohne mein Gewicht zu kommentieren. Es waren sehr wenige, aber es gab sie. Und das sind auch die Lehrer, denen ich bis heute eigentlich ganz dankbar bin. Also, dass sie Sachen in mir gesehen haben oder eben auch das, was mich ausmacht, abseits von meinem Körper. Und Gott sei Dank hatte ich einfach auch Freundinnen, die da waren. Es war trotzdem jetzt nicht so, als hätte ich Vorbilder gehabt, wo ich sage, hey, das ist ein Vorbild, so werde ich, möchte ich werden, oder dass man gesehen hat, dass es Körperdiversität gibt, sage ich jetzt auch medial oder auch in den Medien, die man konsumiert hat. Und vor allem auch in dieser Zeit noch, wenn man sich irgendwelche Serien angeschaut hat, so Jugendserien oder Sitcoms, war ja auch eine dicke, fette Person ja immer die Lachnummer. Oder die, die halt für irgendwelche Nebenrollen genommen wurde. Oder die, die gehänselt wurde. Oder die, die immer beschrieben wurde als, ja, zu schauen, nicht so zu werden. Weil wenn man so wird, dann ist es das Schlimmste im Leben. Als wäre es das Ende. Als wäre das eigentlich schlimmer als die Hölle, so in der Art. Und wenn ich heute darauf blicke, sehe ich diese Sachen auch ganz anders. Damals habe ich es ja gar nicht wahrgenommen. Also ich kann immer nur sagen, man schaut sich eine alte Serie an und dann hört man den Wortlaut der Serie oder wie mit den Personen umgegangen wird und dann kann man es eigentlich kaum glauben. Das ist aber etwas, was du die ganze Zeit mitbekommst. Das heißt, es ist für dich auch normal, dass mit dir so umgegangen wird. Es ist für dich normal, dass die ganze Zeit eine Bewertung ist oder dass dir Leute eigentlich dich mental verletzen. Und wenn ich damals das Wissen hätte, das ich heute habe, wie es anders gelaufen wäre. Also wie es ist, aufzuwachsen, wenn du deinen Körper nicht hast. Wie es ist, aufzuwachsen, dich nicht dauernd klein zu machen oder dich irgendwo zu verstecken. Wie es wäre, aufzuwachsen, das zu machen, was du liebst. Ich habe zum Beispiel das Tanzen geliebt, also seit ich klein war. Und meine Mom war eh voll lieb und nett und sie hat versucht, das zu machen, was ging, und hat mich eben auch irgendwann in so einen Ballettkurs mitgenommen. Und ich habe mich voll geweigert, weil ich Angst hatte. Und ich hatte so panische Angst, dort überhaupt hinzugehen und vorzutanzen und in diesen engen Kleidungen auch, weil gesagt wurde, man muss halt eine Strumpfhose mitnehmen und Co. Und dann habe ich es aber gemacht und es hat voll Spaß gemacht. Und dann stehe ich halt irgendwann so am Ende mit meiner Mama bei dieser Ballettlehrerin. Natürlich verstecke ich mich irgendwo so ein bisschen bei ihr, weil, ja, eben, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und ich doch irgendwie Spaß dran hatte. Und dann, und das ist das, was mir bis heute eben so extrem im Kopf geblieben ist, ist dieses, wo sie dann sagt, ja, sie hat eigentlich keine Ahnung, was sie mit mir tun soll, weil sie muss sich halt schon auf die anderen Mädchen konzentrieren und sie könnte mir keine Aufmerksamkeit schenken, also sogar wenn ich komme. Und auch bei Aufführungen, wenn sie dann welche machen, weiß sie halt nicht, was sie mit mir tun soll. Und der Satz ist dann geendet mit, aber vielleicht könnte sie einen Baum im Hintergrund spielen. Das ist so einer dieser ersten Momente, wo die mir halt so extrem im Kopf geblieben sind, wo diese Angst, die ich hatte, dorthin zu gehen, mich dann auch zu trauen, das zu tun und eigentlich diese Freude zu spüren und dann eigentlich zu hören, dass meine Angst berechtigt war. Das tut extrem weh. Und das Ding ist, ich bin ja nicht die Einzige, der sowas passiert ist. Das passiert andauernd. Aus den unterschiedlichsten Gründen, wenn wir eben nicht einer gewissen Norm entsprechen. Und diese Auswirkungen, die das einfach hat, diese kurzen Momente, die können schon sehr, sehr stark sein. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich so richtig gespürt und miterlebt habe, dass die Angst, die ich habe, diese Angst vor Bewertung nicht gut genug sein, dass ich einfach nicht hierher passe, so wie ich bin, oder dass mir einfach Sachen auch aberkannt werden, dass das nicht nur eine Angst ist, sondern dass das Realität ist.
Während des Gesprächs laufen Ellie immer wieder mal Tränen über die Wangen. Viele der Erinnerungen sitzen auch heute noch tief. Eine Pause möchte sie nicht machen, sie möchte weitererzählen, ehrlich und ungeschönt. Weil sie genau weiß, wie viele Menschen Ähnliches erlebt haben und erleben. Und genau diesen Menschen möchte sie eine Stimme geben. Ellie wendet sich bereits sehr früh an Ärzte, versucht sich professionelle Hilfe zu suchen. In den meisten Fällen wird sie jedoch ratlos zurückgelassen. Mit 19 Jahren erlebt sie dann einen großen Wendepunkt. Allerdings nicht, weil sie plötzlich Antworten auf ihre Fragen erhält, sondern weil sich ihr Blick auf das Leben verändert.
Ich habe ja immer versucht, etwas daran zu ändern. Also ich meine, meine erste Diät habe ich gemacht, boah, keine Ahnung, war ich 7, 8? Ich glaube, so eine Krautsuppen-Diät so oder so. Also die halt, an die ich mich erinnern kann. Es waren halt, eingeschränkt habe ich mein Essen schon immer, was dann natürlich in so Binge-Eating-Phasen geendet hat. Und irgendwann, wenn du halt älter wirst und auch autonomer, suchst du dir halt Hilfe. Weil du gehst diese Boulevardmagazine durch und da siehst du halt immer, ey, die neue Diät und innerhalb von 7 Tagen verlierst du so und so viel. Und du probierst es und du probierst es und du probierst es und es endet immer darin, dass du am Anfang abnimmst und irgendwann nimmst du halt einfach zu. Und dann hast du am Ende in den meisten Fällen mehr als vorher. War auf jeden Fall in meinem Fall so. Und so mit 15, 16, glaube ich, habe ich das erste Mal so aktiv bei Ärzten Hilfe gesucht, weil so, okay, die müssen doch wissen, wie es geht. Die müssen mir doch helfen können. Und da war eigentlich auch einfach meistens so die Rückmeldung, naja, Essen einschränken, mehr bewegen und that's it. Und ich denke mir so, ja, wenn es so einfach gewesen wäre, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also ganz ehrlich, dann hätten wir das Problem nicht. Und ich glaube, Millionen andere nicht. Das ist es aber nicht. Das heißt, es war per se für mich zu dem Zeitpunkt keine Hilfe. Hat sich's heute geändert? Ja, in den meisten Fällen trotzdem nicht so sehr, dass das, sage ich mal, das Problem unter Anführungszeichen aus der Welt ist. Aber damals, und das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, also so fast 20 Jahre, oh mein Gott, das muss ich jetzt wirklich sagen. Und du denkst dir halt, du kriegst da die Hilfe und du wirst trotzdem alleingelassen. Weil keiner im Endeffekt die Antwort darauf hat, aber alle sagen, dass es das Problem ist. Und wenn du es schaffst, dein Gewicht zu reduzieren, dann hast du die Lösung für alles. Und das ist es aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch einfach die Pille genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Pille hatte bei mir extreme Nebenwirkungen. Bei mir auch eine ganz starke Gewichtszunahme. Und auch hier die Konsultation, also das, hey, irgendwas passt nicht, ich ernähre mich eigentlich fast wie vorher, vielleicht kleine Änderungen, aber ich verstehe diese Gewichtszunahme einfach nicht. Und dann einfach zu hören, nee, also an dem wird es nicht liegen, das kann nur deine sozusagen Schuld sein. Und jetzt eigentlich fast 20 Jahre später zu erfahren, nein, ich habe eine hormonelle Störung, die halt durch die Einnahme von hormonellen Mitteln halt extrem verschlimmert wird. Da einfach kein Gehör zu finden, einfach ins Gesicht gesagt zu bekommen, na, im Endeffekt lügst du. Im Endeffekt ist das, was du mir sagst, sicher nicht die Wahrheit. Im Endeffekt gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich daheim nur isst und nichts anderes tust und dich nicht bewegst und deswegen hast du die Gewichtszunahme, obwohl du da sitzt und sagst, hey, ich brauche Hilfe. irgendwas passt nicht, irgendwas funktioniert nicht. Bis ich dann selber, ich glaube, nach einem Jahr die Pille abgesetzt habe und auf einmal hatte ich das Problem nicht mehr. Nur das Gewicht habe ich natürlich nicht mehr verloren. Also das ist hängen geblieben. Wir reden hier nicht von einer Zunahme von 2 bis 3 Kilo, sondern wirklich sehr viel in einem Jahr. Also ich kann es heute nicht mehr genau fassen, aber es waren sicher um die 20 bis 25 Kilo. Also sie war extrem. Und da einfach auch allein gelassen zu werden, wieder mal. Und im Endeffekt bin ich dann, ich glaube, 2, 3 Jahre später, weil durch dieses Ereignis, durch diesen Druck, durch einfach auch diese Zunahme, die sich bei mir auch sehr psychisch dann natürlich ausgewirkt hat, weil ich immer mehr in diesen, sag ich mal, in diesen Strudel reingefallen bin, nicht genug zu sein, mich versteckt habe, nichts mehr zu machen, zu dem Zeitpunkt auch eigentlich auch wirklich mit Kleidung extreme Schwierigkeiten hatte. Auch das Mobbing von außen, das gehänselt werden, hat einfach dazu geführt, dass ich mehr zugenommen habe, einfach weiter, weil es dann nicht aufgehört hat und weil dann irgendwann Essen so wirklich per se die einzige Zuflucht geworden ist, weil ich es anders nicht verarbeiten konnte. Also es war eigentlich unglaublich viel Schmerz da. Und das, was mir halt dann einfach so ein bisschen gut getan hat, war halt dieses Essen. Also es war in dem Fall wirklich ein Mittel zum Zweck. Und es ist dann irgendwann so arg geworden, dass ich halt wieder zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Was mir dann aber in dem Moment empfohlen wurde, ist eine bariatrische OP. Also ich war keine 19 und mir wurde zu damaligen Zeitpunkt eigentlich eine Magenverkleinerung empfohlen. Und bis heute, ich weiß nicht wieso und warum, und ich bin einfach nur glücklich, dass ich mich dagegen entschieden habe, habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt nein. Also weil ich auch bis dorthin keine gesundheitlichen Probleme per se hatte. Also weder mit Bluthochdruck noch mit Cholesterin noch mit irgendetwas. Was man schon gesehen hat, ist einfach Kurzatmigkeit, keine Energie, diese extreme Gewichtszunahme. Aber ich war dann echt zu einem Punkt, nein, mein Körper funktioniert noch, es muss anders funktionieren. Ich muss einen anderen Weg finden. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, war auch die Aufklärung zu diesem Zeitpunkt echt fast nicht existent. Also hätte ich mich zu dieser OP entschieden, es ist recht schnell gegangen, also es war so, ja, da hätten wir dies und jenes und ich schreibe die Überweisung und keine Ahnung was alles, wäre das innerhalb von ein paar Wochen sozusagen durchgegangen. Was es aber für Risiken hat, was es für Langzeitfolgen hat, wie viel ich substituieren muss etc., es war nie Thema zu dem Zeitpunkt. Und im Endeffekt war ich 19 Jahre alt. Was natürlich auch bedeutet, ich habe bis heute eine sehr, sehr kritische Betrachtung auf diese Eingriffe und rede auch mit Fachpersonal darüber und informiere mich natürlich auch sehr darüber. Aber es ist eine OP, die einen unglaublichen Eingriff in dein Leben nimmt. Und ich glaube, viele sind sich dessen am Anfang gar nicht bewusst oder glauben, es ist eine einfache Lösung und das ist es eben nicht. Im Endeffekt bin ich aber wieder allein dagestanden und hätte aber psychologische Hilfe einfach gebraucht. Jemanden, der sagt, okay, jetzt gehen wir da rein und wir schauen, dass wir das lösen, weil es sind andere Faktoren. Es ist erst jetzt 20 Jahre später rausgekommen, eben, dass ich zum Beispiel auch unter PCO leide. Und das heißt, das ist einfach auch eine hormonelle Störung. Es ist eben dieses emotionale Essen, was ich hatte, was wieder auch Verarbeitung bedeutet hat. Es hat einfach auch sozioökonomische Gründe gehabt. Also ich bin auch mit 16 bei meinen Eltern ausgezogen. Das heißt, ich war auch schon sehr früh sozusagen auf mich allein gestellt. Und ohne jetzt unglaublich negativ sein zu wollen, aber es hätte eine Möglichkeit gegeben. Es gibt diese Möglichkeiten, den Leuten da wirklich zu helfen und zu unterstützen. Und das ist eben nicht dauernd zu sagen, ey, du musst die nächste Diät machen oder ey, du bist zu faul oder Magenverkleinerung, super. Nee, das ist es nicht. Man muss einfach ganz, ganz woanders ansetzen. Und ja, es war mega hart zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwann durch diesen ganzen Druck und den Ballast hatte ich das erste Mal eine sehr extreme Gastritis und konnte, ich glaube, fast 3 Wochen lang nichts essen. Ich habe auch kaum Wasser zu mir nehmen können, weil auch einfach Wasser zu trinken extrem schmerzhaft war. Und ich habe in der Zeit natürlich sehr viel abgenommen. Und das sieht man dann. Also ich glaube, in den 3 Wochen sicher fast 10 Kilo per se verloren, so in der Art. Und es hat sich dann eben noch so weiterentwickelt, weil nur weil es nach 3 Wochen ein bisschen besser gegangen ist, heißt das ja nicht, dass du normal essen kannst. Und es ist dann immer weitergegangen. Und das war das erste Mal, wo ich so richtig diese Thematik hatte, dir geht's nicht gut, du bist am Boden, du verlierst Gewicht aus den falschen Gründen und die Leute feiern dich dafür. Und das war so dieser Moment, okay, das ist nicht in Ordnung. Das stimmt etwas ganz und gar nicht, weil mir geht's mental unglaublich schlecht, mir geht's körperlich unglaublich schlecht, ich verliere deswegen Gewicht, aber jetzt sagt sie, ich soll so weitermachen. Dabei redet ihr doch die ganze Zeit von gesundem Verhalten. Was ist denn gesundes Verhalten dann? Einfach nur eine Gewichtsreduktion, egal woher sie kommt. Und das war so das, der erste Punkt in meinem Leben, wo ich so ein bisschen mehr realisiert habe, in was für einem System wir leben und welche Wertigkeit das hat. Das war dann eigentlich so dieser Punkt in meinem Leben, und das war eh so um die 19, wo ich dann gesagt habe, ich will da raus. Ich will aufhören. Ich will aufhören, mein ganzes Leben nur mit dem Gedanken zu befassen, wie ich abnehmen kann, wie ich meinen Körper formen kann, wie ich Leuten beweisen kann, dass ich gesund lebe oder nicht. Und das war so ein richtiger Gamechanger für mich. Ich habe angefangen zu sporteln, aber mit Krafttraining, aber eben ohne diesen Gedanken der Körperformung. Also wirklich ohne dieses, hey, wie kann ich oder welche Übung muss ich machen, damit ich diesen Apfelpo bekomme oder diesen Waschbrettbauch, sondern wirklich da reinzugehen, okay, was muss ich denn machen, damit mein Körper stärker wird? Was muss ich denn machen, damit meine Knieschmerzen weniger werden? Was kann ich machen, damit ich weniger Rückenschmerzen habe? Und das heißt, das war das erste Mal, wo ich in diese Thematik der Bewegung eingetaucht bin und dann echt so gemerkt habe, es geht. Also ich kann's und es wird besser. Und ich kann auf einmal wieder 3 Stockwerke gehen und ich habe mein Gewicht aber nicht wirklich verändert, sondern mein Körper ist stärker geworden. Meine Körperzusammensetzung hat sich geändert. Ich gehe zu U-Bahn und es ist mir wurscht. Ich gehe 20 Minuten durch Wien, weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Verkehrsmittel zu nehmen und es interessiert mich nicht. Also weißt du, ich denke nicht mehr daran. Und was man eben nicht vergessen darf, ich war halt an einem Punkt, wo ich keine 3 Stockwerke gehen konnte. Wo ich mir überlegt habe, wie oft ich aus dem Haus gehe, weil es enorme körperliche Anstrengung war. Und dann merkst du, dass du mit ganz wenig, mit einfachen Übungen echt so viel zurückholen kannst. Und das war so das erste Mal so dieses auch Gefühl so, ich kann das. Ich kann was für mich tun und ich habe einen Weg gefunden, obwohl mir jeder sagt, dass es nicht funktioniert. Und das war dann so diese Reise, die mir dann auch geholfen hat, beruflich und akademisch einfach ganz neue Wege zu gehen. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich mental in der Lage gewesen wäre zu studieren, hätte ich diesen Weg nicht beschreitet. Ich weiß nicht, ob ich je in Managementpositionen gekommen wäre, wenn ich mich so extrem auf meinen Körper und diese Diäten fokussiert hätte. Das ist einfach so in den Hintergrund gerutscht, dass ich überhaupt diese mentalen Kapazitäten hatte, um mich auf andere Sachen im Leben zu besinnen. Und jetzt, wenn ich daran denke und da kriege ich richtig Gänsehaut, hat mein Leben erst angefangen, weil erst ab diesem Zeitpunkt, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, hey, was hat dir denn gefallen, an was erinnerst du dich, habe ich andere Erinnerungen. Ich habe Erinnerungen, die schön sind, die mir Freude bereiten. Und davor ist alles eigentlich so grau und davor ist alles so behaftet nur mit diesem einen Thema. Und wenn ich jetzt eben an diesen Schwenk denke, an diesen Game Change, an diesen Moment, dann merke ich einfach, okay, da hat das Leben erst angefangen. Und es hat mich halt dorthin geführt, wo ich heute bin und ich bin voll dankbar dafür. Aber ich stelle deswegen auch ganz, ganz stark unsere gesellschaftliche Sicht auf das in Frage. Weil wir reden auch über Ökonomie und was für eine wirtschaftliche Belastung es ist. Und dann stellt sich mir die Frage, was tun wir denn eigentlich mit den Menschen? Wir reden die ganze Zeit davon, dass sie sozusagen keine Leistungserbringer sind, dass sie nur sozusagen Kosten verursachen. Aber im Endeffekt sind wir als Gesellschaft Teil des Problems, weil wir diese Menschen eigentlich da reindrängen. Wir helfen ihnen per se auch nicht raus. Also wir, und wenn jetzt meine ich wir, meine ich halt alle, also jetzt ob es die Medizin ist, die Politik etc., gehen an das Thema, das wir als Epidemie bezeichnen, auch die Industrie natürlich, seit Jahrzehnten mit derselben Taktik an. Und wir wissen, dass es nicht funktioniert. Also stelle ich einfach wirklich die Frage, warum tun wir das denn? Wollen wir, dass die Leute da überhaupt rauskommen? Oder verdienen wir nicht eigentlich auch sehr viel Geld damit? Und das sind halt so Themen, die mich heute auch beruflich natürlich sehr befassen und mit denen ich auch aktivistisch tätig bin. Weil was wir einfach auch den Leuten antun, auch vor allem Kindern, weil es beginnt im Jugendalter, ist im Endeffekt nicht in Ordnung.
Seit diesem Moment, als Ellie als Teenagerin vor dem Spiegel gestanden ist und sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als ihren Körper ablegen zu können, ist viel passiert. Heute ist sie stolze Besitzerin eines eigenen Fitnessstudios mit dem Namen Ellie McPie. McPie ist Englisch und bedeutet übersetzt Elster. Ein Vogel, der für Ellie seit ihrer Kindheit eine große Bedeutung hat. So groß, dass sie sogar auf beiden Mittelfingern je eine Elster im Origami-Stil tätowiert hat. Als Fitnesstrainerin in ihrem Studio, aber auch auf ihrem Instagram-Kanal, möchte Ellie einen Safe Space für alle schaffen, die wieder Freude an ihrem Körper und an der Bewegung finden wollen. Ganz unabhängig von Konfektionsgröße, Alter oder Fitnesslevel. Ebenso wie Ellie es geschafft hat.
Ich habe ja schon vorher kurz erzählt, dass sozusagen es diesen Wendepunkt in meinem Leben gab. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt zu denken, so ey, ich mache ein eigenes Fitnessstudio auf oder ich werde Trainerin, nee, das war weit entfernt. Ich meine, das war auch noch ein Zeitpunkt trotzdem, wo ich kaum auf Bildern war. Also es gibt Jahre oder fast ein Jahrzehnt aus meinem Leben oder mehr, in dem es kein Bildmaterial von mir gibt, weil jedes Mal, wenn auch nur jemand die Kamera gezückt hat, war ich weg. Also ich meine, da hat niemand jetzt, wenn ich so darüber lache, ja, so schnell hätte, glaube ich, keiner geglaubt, dass ich sein kann. Aber es war diese Angst auch, dieses Unwohlsein. Und ich habe ja auch lange ganz was anderes gemacht, war viel im Management tätig, im Finanzbereich. Und das war ein sehr, sehr stressiger Job. Also es ist sehr viel Druck. Und hat mich natürlich sehr viel gelehrt, aber in dieser Zeit habe ich auch so gemerkt, ich brauche diesen Sport auch mental. Also, dass es nicht nur sozusagen körperlich war, dass es mir hilft, in dem Körper, den ich habe, einfach gut durchs Leben zu gehen, wo ich dann merke, okay, ich kann doch viel mehr, ich werde schmerzfrei, meine Knieprobleme haben per se nicht nur mit meinem Gewicht zu tun, sondern einfach, wie ich sozusagen meine körperlichen Strukturen einfach verwende. Und das heißt halt wirklich auch trainieren, also Muskeln trainieren, was wir im Alltag nicht machen. Also wenn ich 8 Stunden, 10 Stunden am Tag sitze und 8 Stunden schlafe, naja, wie viel tue ich dann? Also ganz ehrlich. Das heißt, auch zu begreifen, ich muss in dieser Art, wie wir leben, einfach auch Zeit dafür schaffen, meinen Körper zu stärken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der Schule nicht mitbekommen. Also wir brauchen diese Zeit, damit der Körper arbeiten kann. Und während ich eben mental einfach so extrem gefordert war, ist diese andere Komponente dazugekommen, um einfach loszulassen, diesen Stress loszulassen. Das heißt, ich habe das erste Mal im Leben gemerkt, so okay, es geht mir dann nicht nur körperlich besser, sondern auch mental. Ich kann einfach besser mit Stress umgehen, weil ich den auch besser verarbeiten kann. Und was dann so war, und ich glaube, das kennen urviele, du gehst halt irgendwo hin in ein neues Fitnessstudio so und du denkst dir so, hey, kommst du mit? Dann ist so das erste ja, ja, und dann kommen sie, na, aber nicht heute oder nicht morgen und nicht nächste Woche. Und dann denkst du, okay, aber wieso? Warum kommst du nicht mit? Und dann merkst du halt durch die Gespräche, es ist die Angst auch wieder, die Angst vor Bewertung, die Angst, nicht mithalten zu können, das Vergleichen vor Ort. Und in dem Moment ist mir dann halt auch ganz stark aufgefallen, okay, ich habe während dieser Reise, die ich gemacht habe, auch gelernt, mit dieser Thematik umzugehen. Das heißt, ich habe gelernt, eben Grenzen zu ziehen, auch in Fitnessstudios. Ich habe gelernt, Sachen einzufordern von Trainern und zu sagen, hey, schön, dass du diese Übung zeigst, die passt aber nicht zu mir, zeig mir bitte was anderes. Das hat mir natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und dieses Selbstvertrauen hätte ich aber eben nicht gehabt, wäre ich diesen Weg nicht gegangen. Und das heißt, wenn dann natürlich die Personen, mit denen du hingehen willst, diesen Weg nicht gemacht haben, scheitert es halt daran, dass sie sich eben nicht hintrauen, hinzugehen, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie Angst haben. Und diese Angst ist berechtigt. Also eben auch, wenn man an die Geschichte denkt, die ich ja eigentlich schon erzählt habe, mit dieser Bewertung von außen, auch diese Ballettgeschichte, die ist da, das ist nicht eingebildet. Das ist nicht etwas, was man sich nur ausdenkt, sondern das passiert. Und diese Geschichten haben ja alle erlebt, in einer anderen Form, aber sie waren da und die beeinflussen natürlich die Handlungen. Und irgendwann war halt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, es liegt mir so viel daran, einfach Menschen zu zeigen, dass es auch anders gehen kann und vor allem auch in dieser Fitnessindustrie, die, wenn man das jetzt so sagt, einfach enorm körperhaftig ist. Also es ist alles unter dem Deckmantel von Gesundheit, aber in den meisten Fällen ist es nicht. Und vor allem nicht, wenn man sich die ganz, ganz großen Player anschaut. Also nicht das kleine Studio von nebenan, sondern die ganz großen Player am Markt spielen extrem damit, dass du deinen Körper definierst, dass du ihn irgendwo reinbringst und dass es nur um Leistung und Progression geht. Das ist das Ziel. Das heißt, es wird unter Gesundheit vermarktet, aber wie es umgesetzt wird, ist etwas ganz, ganz anderes. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es geht anders, ich weiß es. Und was ich machen kann, ist einfach diesen ersten Schritt erleichtern, diesen Safe Space schaffen, wo ich sagen kann, du kommst, wie du bist und ich helfe dir, dich genau dort abzuholen. Und was mir jetzt gelungen ist, was ich auch so nicht gedacht habe, natürlich im ersten Moment, ist auch so eine Vielfalt an Menschen zusammenzubringen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass man da auch nicht so bewertet oder wieder in Schubladen denkt, so wie es ist ein Fitnessstudio nur für Dicke. Nein, das ist es eben nicht, weil ganz am Anfang habe ich auch erzählt, dass das Selbstbild von einem ja auch von außen beeinflusst wird. Das heißt, es macht oft keinen Unterschied, ob du unter Anführungszeichen 10, 15 Kilo mehr hast oder 50 Kilo mehr hast. Du hast oft mit denselben Ängsten zu kämpfen. Und diesen Raum zu schaffen und zu sagen, egal was für einen Körper wir haben, wir können miteinander trainieren und wir können uns einander auch achten und respektieren, das war, glaube ich, einer der schönsten Dinge, die aus dem gewachsen sind und die auch diese Studie und diese Idee ausmachen. Und das ist eben kein Marketing-Gag oder keine Idee auf dem Papier, sondern ist es so richtig aus dem Leben herausgewachsen, aus diesem Wunsch, eben einen Platz zu haben, einen Ort zu haben, wo man da einfach anfangen kann und sozusagen seine Zehen ins Wasser zu stecken. Und was ich halt dort sehe, ist diese Multiplikation davon, dass das eben nicht etwas ist, was nur mir passiert ist, dass sozusagen das nur mir geholfen hat, sondern dass es auch ganz, ganz vielen anderen hilft. Und ich freue mich riesig, wenn mir dann einfach auch Leute erzählen so, Ellie, ich habe heute das erste Mal das und das gemacht. Oder Ellie, ich habe seit über einem Jahr das erste Mal ein Kleid getragen. Oder ich war das erste Mal ohne lange Ärmel draußen. Und es sind so einfache Sachen. Aber wenn man bedenkt, wenn diese Sachen schon das Leben so einschränken, was heißt das dann eigentlich für die Leute? Und auch so dieses Einstehen für sich, weißt du, irgendwo hinzugehen, und zu sagen, hey, da ist jetzt meine Grenze überschritten worden. Ich bin nicht da, damit mein Körper kommentiert wird. Jetzt sagen wir bei einem Therapeuten oder bei einem Arzt oder auch in einem Fitnessstudio, sondern ich bin da, weil ich gerne dies und jenes wissen will oder dieses und jenes machen will. Und da einfach zu sagen, da stehe ich für mich ein. Und das ist ein extremes persönliches Wachstum, was man halt hinlegt. Und das ist der einzige Grund, warum es eigentlich Ellie Magpie gibt. Und wenn ich mich heute mit meinem früheren Ich vergleiche, natürlich habe ich viel mehr Selbstbewusstsein oder kann Grenzen viel besser ziehen. Ist es aber so, dass ich es jeden Tag machen kann? Nein. Also es gibt Tage, an denen ich auch keine Lust habe, wenn ich in eine Konfrontation gehe, mich dem auszusetzen Und wenn man mich sieht, ich schaue auch heute nicht aus wie die Fitnesstrainerin per se, die man sich vorstellt, überhaupt nicht. Was einfach dazu führt, dass natürlich, wenn mich Leute nicht kennen, dann kriegst du halt diese Kommentare. Ich meine, wenn du im Schwimmbad bist, natürlich kommentieren Leute meinen Körper. Wenn ich beim Arzt bin, natürlich kommentiert auch mein Arzt wieder mein Essverhalten oder meinen Körper oder schickt mich auf die nächste Diät, obwohl er nicht einmal vorher gefragt hat, ob ich vielleicht irgendeine Essstörung bereits hatte, was eigentlich der Normalfall sein sollte. Aber im Grunde kann ich einfach viel besser diese Grenzen ziehen und zu sagen, hey, das geht zu weit oder das ist jetzt nicht richtig, was du tust, und kann die Leute auch damit konfrontieren und einfach fragen, okay, warum hast du das jetzt gesagt? Warum hast du jetzt das Gefühl, du musst mir sagen, ich würde zum Beispiel besser ausschauen, wenn ich 5 Kilo weniger hätte? Oder warum hast du das Gefühl, du musst jetzt kommentieren und sagen, naja, wäre schon besser, wenn du etwas anhättest, was nicht so eng wäre? Was ist der Grund dahinter? Und da einfach sozusagen ins Gespräch zu gehen. Nimmt mich das heute gar nicht mehr mit? Nein, da würde ich lügen. Natürlich, es bleibt hängen. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn du einfach keinen guten Tag hast, wenn du selbst mit ganz vielen anderen Sachen zu kämpfen hast und sowas dann kommt, dann kommen diese alten Gedankenmuster einfach hoch und es verschwindet halt nicht, aber du lernst halt besser damit umzugehen und es wird leichter. Fällt es ganz weg? Nein. Aber du hast ja Gott sei Dank dann hoffentlich Leute um dich herum, und das habe ich, die einen dann auch mental auch mal sozusagen aufklauben und sagen, okay, war ein scheiß Tag, Ellie, but it doesn't matter. Du weißt, was du bist, du weißt, für was du stehst, und lass dich davon nicht sozusagen unterkriegen. Und wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich viel mehr und sehe es sehr divers. Also wenn ich mich in den Spiegel schaue, sehe ich definitiv Sachen, die ich mag und die ich liebe, und Sachen, die ich neutral sehe, wo ich sage, okay, es ist so. Es gibt aber auch Tage, wo ich mich in den Spiegel sah und ich denke so, na, heute passt es gar nicht. Und das ist okay. Ich glaube, dieser Prozess einfach auch zu lernen, ich muss mich nicht jeden Tag so fühlen. Ich muss mich auch nicht jeden Tag lieben. Ich kann auch einfach mal sein. Und das ist okay so. Das ist aber auch ein Prozess. Und was ich aber meinem früheren Ich am liebsten mitgeben würde, es wird diesen einen Tag geben oder diesen Moment, wo du auch so diese Selbstliebe und dieses Wort, da schwingt sehr viel mit. Also nicht nur Positives, sondern auch dieser Druck, den man hat. Man muss sich selbst lieben, Jesus Christ. Ja, aber dass es diesen Moment wirklich auch mal geben wird. Und der ist überwältigend. Heißt nicht, dass er dauernd da ist, heißt nicht, dass er konstant ist, aber das einfach mal zu fühlen und diesen Frieden mit sich selbst zu schließen, verändert einfach sehr viel für einen selbst. Deswegen würde ich meinem früheren Ich einfach sagen, geh den Weg, den du gehen willst, konzentriere dich auf das, was für dich im Leben wichtig ist, und schau nicht so auf diese Körperlichkeiten, weil du bist einfach viel mehr als nur das.
Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Ellie, die über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming erzählt hat. Wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld mit psychischen oder physischen Erkrankungen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dann könnt ihr euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 wenden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ichweißwieesist@kurier.at. Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben, @kurier.at. Ich weiß, wie es ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at/kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler, Elisabeth Kröpfel und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemmetsberger und Daniela Sonn.
Dieser Mutmacher-Podcast wurde unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Manchmal braucht es im Leben ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Courage und oft auch ein bisschen Gelassenheit. Mit Nimm's einfach Zürich spricht Zürich an, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Leben zu leben und sich auf die wichtigen Momente zu konzentrieren. Dabei ist mentale Gesundheit besonders wichtig. Darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind die ersten Schritte zur Bewältigung von mentalen Herausforderungen. Dann gelingt es Betroffenen auch leichter, Mut und Gelassenheit zu zeigen. Dafür Verständnis zu schaffen und Betroffenen Mut zu machen, ist Teil des sozialen Engagements von Zürich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.